Und ich will jetzt nur kurz vorstellen, die Teilnehmer am Tumorboard, und möchte betonen, dass es wichtig ist, dass es wirklich ein Tumorboard ist, wo alle Disziplinen vertreten sind und nicht nur ein oder zwei Disziplinen. Das ist kein richtiges Tumorboard. Und man muss auch dazu sagen, dass das natürlich auch ein großer Aufwand ist für die Betreffenden, aber auch für die Patienten eine große Chance. Ich beginne mit der Primaria Petschnack, die im Kaiser-Franz-Josef-Spital die klinische Pathologie, Molekularpathologie und Mikrobiologie leitet. Ich muss korrekterweise sagen, Klinikfavoriten, aber bei mir ist das Kaiser-Franz-Josef-Spital noch mehr präsent. Dann haben wir den Kollegen Rainer Schmidt gebeten, Oberarzt, der ist Oberarzt in der Radioonkologie und leitet dort die Arbeitsgruppe der Oligometastasen, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Und das vor allem sind also Tumorpatienten, wo noch gewisse Therapieoptionen und Chancen größer sind als bei diffus metastasierten. Dann haben wir den Kollegen Kaufmann, ist der Leiter von der dritten medizinischen Abteilung im Kaiser-Franz-Josef-Spital, Klinik Favoriten, mit Onkologie und Hämatologie. Und da muss man dazu sagen, dort gehört auch die Onkologie von der Rudolf-Stiftung dazu, also jetzigen Klinik Landstraße, sodass das eine sehr große Onkologie ist mit sehr vielen Patienten. Dann haben wir den Kollegen Hammer, der aus Graz netterweise gekommen ist, der Professor Hauser hat mir ursprünglich zugesagt, der ist aber nicht ganz fit und hat den Kollegen gebeten, dass er das für ihn übernimmt, ist Chirurg im LKH Graz West. Graz West ist ein Krankenhausverbund, wo noch die Krankenhäuser Volzberg, Enzenbach, Hörgas und, glaube ich, das Landessonderkrankenhaus für Psychiatrie angeschlossen sind. Die interne Abteilung dort ist die größte in der Steiermark. Es ist auch ein entsprechendes Mengengerüst und ist ein modernes Spital mit einer onkologisch orientierten Viszeralchirurgie. Und dann noch den Kollegen Krestan, mit dem ich ja noch 2 Jahre zusammenarbeiten durfte, auch im Kaiser-Franz-Josef-Spital, der dort die Radiologie und interventionelle Radiologie leitet. Das ist ein großes, modernes Institut, ursprünglich von Kumpan organisiert, und der führt es weiter und entwickelt es weiter. Und ich möchte jetzt nach der kurzen Vorstellungsrunde, die natürlich den Einzelnen nicht ganz gerecht wird, aber sie vielleicht doch ein bisschen informiert darüber, möchte ich bitten, dass wir mit dem ersten Fall beginnen. Sophia, oder wer beginnt den ersten Fall? Ja, Kaufmann, ja.
Ja, auch von mir herzlich willkommen. Ich darf gemeinsam mit dem Kollegen Krestan den ersten Fall präsentieren. Und mein Fall wird sein ein Fall über ein Rektumkarzinom. Und Sie sehen hier ein Tumorboard-Anmeldeformular von einem 58-jährigen Patienten, der im Prinzip wegen einer Blutung, also Blut am Stuhl, koloskopiert wurde. Und dabei wurde eine suspekte Raumforderung im distalen Rektum von der Anokotanlinie bis 10 cm nach oben reichend. Es war nichts denosierend, es war passierbar. Und der Patient ist relativ fit, hat einen ECOG von 1. Das ist eigentlich, dass er alle Tätigkeiten gut ausführen kann und hat sonst im Prinzip keine wesentlichen Begleiterkrankungen. Es gab dann natürlich die entsprechende Ausbreitungsdiagnostik, die wir immer brauchen, zu schauen, ob der Tumor, den wir in der Endoskopie gesehen haben, quasi nur auf den Darm beschränkt ist oder ob es hier eine Metastasierung gibt. Es gibt entsprechend ein CT-Thorax-Abdomen. Es gibt eine Laboranalyse mit Tumormarkern, das Tumormarkerprofil mit erhöhtem AFB und einem erhöhten CA19-9 ist nicht typisch für ein Rektumkarzinom. Es gibt eine Histologie natürlich auch, die bei der Endoskopie entnommen wurde, wo ein Adenokarzinom diagnostiziert wurde und eben festgelegt wurde. Und der Kollege Krestan wird uns einmal die Bilder dazu zeigen. So läuft es auch im normalen Tumorboard ab, wo wir ihn dann bitten, dass er uns das zeigt, wie das eben ausschaut für die anderen Fächer. So, meine Damen und Herren, jetzt von Seiten der Radiologie. Der Tumor, immer axiale und sagittale, die zweigewichtete Sequenzen, ist also wirklich alles andere, was man sich für eine Erstdiagnose wünscht. Sie sehen hier fast das gesamte kleine Becken eingenommen, bis hier zur präkokzygialen Periost reichend, die mesorektale Faszie auf jeden Fall infiltrierend und auch bis an den Musculus obturatoris internus reichend. Diffusionsgewichtet, besonders sensitiv, also Diffusionseinschränkungen hier als helles Signal. Das ist sozusagen der Primärtumor hier in einem sehr räumlich sehr großen Ausmaß. Und Sie sehen, zumindest auf dieser einen Schicht, es sind auch mehrere diffusionspositive Lymphknoten. Nach Kontrastmittelgabe sehen Sie das Lumen des Rektums verdrängt durch die große Raumforderung, die Kontrastmittel aufnimmt. Und wir sehen zentral hypointense Läsionen. Also wir haben auch hier zentrale Nekrosen und Sie sehen hier auch das Heranreichen bis an den Musculus obturatoris internus. Jetzt noch ein Video im Schnelldurchgang. Sonst waren im kleinen Becken keine weiteren Auffälligkeiten und beim Staging Thorax-Abdomen zeige ich jetzt noch das Thorax-Staging. Hier hat aber eine kleine Läsion, die sich als Hämangiom herausgestellt hat in der Leber. Und der Tumor, ich zeige es noch einmal her, im kleinen Becken, also wirklich vom Ausmaß her beeindruckend. Und hier im CT das gesamte Ausmaß mit Infiltration der mesorektalen Faszie und des mesorektalen Raumes mit den pathologischen Lymphknoten. Dann haben wir im Tumorboard jetzt einmal die Bilder gesehen, die Ausbreitungsdiagnostik. Also wir haben einen 58-jährigen Patienten. Sie sehen hier unten die Endoskopiebilder, ausgedehnter, auch im Lumen ausgedehntes Rektalkarzinom, nicht stenosierend. Vom radiologischen Staging her ein CT4, also Ausdehnung über die Organgrenze hinaus, CN2, einige Lymphknoten lokal befallen. CM0 heißt radiologisch keine Fernmetastasierung und wir haben in der Histologie Rektum Schleimhautanteile mit Formationen des invasiven Adenokarzinoms, Low Grade noch WHO. Und die Frage ist jetzt an die Kollegen, was machen wir im Tumorboard mit dem Patienten?
Fragen wir mal den Chirurgen. Was würde der Chirurg sagen?
Also aus chirurgischer Seite muss man sagen, wir haben ein offensichtliches T4-Karzinom im distalen Anteil, fragliche Infiltration des Sphinkterapparates, also nodal doch einige Lymphknoten positiv. Also initial sehen wir keine Indikation zur primären Operation, sondern unbedingt die Einleitung einer entsprechenden neoadjuvanten, eventuell definitiven Therapie. Sphinkterhaltung fraglich möglich bei Sphinkterinfiltration und daher ist primär dieses neoadjuvante Therapiekonzept zu verfolgen. Anschließend Kontrolle bezüglich Ansprechen und dann abhängig davon weiteres Vorgehen, abhängig vom Ansprechen. Sollte es ein vollkommenes Ansprechen geben, ist das totale neoadjuvante Therapiekonzept weiter zu verfolgen mit engmaschiger Kontrolle.
Also wenn es sich hierbei um einen klassischen Tumor handeln würde, dann ist es so, dass man versucht mit Strahlentherapie vor einer zu planenden Operation den Tumor zu verkleinern, die Resektionsränder sauber zu bekommen. Dafür würde man eine fünfwöchige Radiochemotherapie verwenden und mit Hinzugabe auch einer Chemotherapiekomponente mit einem Capecitabin. Und dann hat man noch im Anschluss Zeit, eine weitere Tumorschrumpfung abzuwarten. Typischerweise macht man dann nach 6-7 Wochen im Anschluss eine ein Restaging kann dann erkennen, inwieweit der Tumor dann resektabel erscheint. Rezent ist dann noch eine weitere Entwicklung eingetreten, dass die Chemotherapie, die man früher nach einer Operation gesetzt hatte, jetzt nunmehr vor die Operation bringt und auch damit noch einmal eine weitere Tumorregress erreichen kann, sodass man in Summe dann durchaus bei fast 50% der Patienten eine durchaus klinisch komplette Remission erreichen kann. Und dann stellt sich so eine Frage, ob man auch auf eine Operation verzichten kann.
Ja, aus Sicht der Pathologie hätte ich noch eine Frage. Jetzt haben wir die Histologie mit invasives Adenokarzinom Low-Grade nach WHO und wurden noch weitere Untersuchungen gemacht? Wurde immunhistochemisch oder molekular auf Mikrosatelliteninstabilität getestet? Und wenn ja, was ist da für ein Ergebnis rausgekommen?
Ausgezeichnet, genau, das wurde auch gemacht. Aber bevor ich das beantworte, zeige ich Ihnen noch die modifizierten Guidelines vom Februar 2025. Im deutschsprachigen Raum, das sind die Onkopädie-Guidelines, das sind Guidelines der Schweizer, deutschen und österreichischen Gesellschaften für Hämato-Onkologie. Die werden regelmäßig abgedatet und das sind ganz rezente Guidelines, wo wir eigentlich schauen, wenn jetzt da wie bei dem Patienten der Tumor oder das Karzinom im mittleren oder unteren Rektumdrittel steht, und das waren den vorgehenden Guidelines, die erst 2 Jahre vorher waren, noch nicht drinnen, entscheiden wir, ist ein Rektum Erhalt möglich und sinnvoll. Früher haben wir die alle eher radikal operiert und mittlerweile ist es anders. Und dann, wenn das der Fall ist, dann schauen wir, je nachdem wie fortgeschritten oder lokal fortgeschritten das Karzinom ist, wie viel Therapie wir vorher geben. Da ist immer ein Teil die Strahlentherapie dabei, ein Teil der systemische Therapie, Chemotherapie. Und dann, wenn der Patient wirklich eine komplette Remission erreicht, kann man eine Wait-and-See-Strategie verfolgen, wenn der Patient bereit ist, die Nachsorge entsprechend zu machen, die sehr aufwendig ist und sehr genau ist, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ein Lokalrezidiv entsteht, also dort am gleichen Ort wieder, ist natürlich nicht null und hängt von der Therapie und von der Risikostratifizierung ab. Kommt das nicht in Frage, weil einfach das zu fortgeschritten ist oder der Patient sich nicht eignet für eine aggressive Therapie, das sind doch eher aggressive Therapien, wenn wir Heilung anstreben, dann erfolgt nach dieser Initialtherapie meistens die operative Sanierung. Auch hier ist die Strahlentherapie immer dabei. Und neu dabei ist, und darum habe ich gesagt, ist auch modifiziert, dass wir in diesen Situationen auch immer eine Mikrosatellitenstabilitätstestung machen. Und bei dem Patienten haben wir ein MSI High. Das ist eine besondere Situation hier, die ich dann ein bisschen anhand einer Studie dann beleuchten werde, weil hier gibt sich noch ein anderes Fenster für diese Patienten. Daneben sehen Sie noch die KRAS, BRAF, NRAS-Mutationen, das sind die klassischen Mutationen, die wir in der metastasierten Situation bestimmen. Die haben halt hier keinen wirklichen therapeutischen Stellenwert, aber wir dann sie meistens schon mitbestimmen, weil wir sie dann, wenn der Tumor rezidiviert oder metastasiert, dann anders verwenden können. Und in dem Fall haben wir uns für eine Immuntherapie, und zwar eine Mono-Immuntherapie mit Dostalimab entschieden in dieser Situation, weil eben eine sogenannte Mikrosatelliteninstabilität da war. Und warum ist das so besonders? Das ist eine relativ seltene Veränderung beim Rektumkarzinom und kommt circa in 5-10% der Fällen vor. Und diese Patienten, wie Sie da unten sehen, sprechen sehr schlecht auf klassische Chemotherapie an. Die sind relativ chemoinsensibel im Vergleich zu denen, die Mikrosatelliten stabil sind. Das sind die restlichen 95% oder 90%. Und damit mit einer klassischen Chemotherapie würden wir im Regelfall nicht sehr viel erreichen bei diesen Patienten. Und da gab es eben eine Studie, die präsentiert wurde das erste Mal am großen amerikanischen Krebskongress 2022, relativ rezent, von der Andrea Zerzek, die eben diese Immuntherapie, Dostalimab heißt das, eingesetzt hat, eine Monoimmuntherapie, weil wir wissen, dass diese Patienten sehr, sehr gut normalerweise auf diese Immuntherapie, und zwar chemotherapiefrei, ansprechen. Und die Patienten, die dann eine komplette Remission erreichen, wurden nicht bestrahlt und haben auch keine Operation erhalten und man hat einfach dann Watch and Wait gemacht. Und das Verblüffende, was wir in der Onkologie noch nie gesehen haben bei so einem Karzinom, war das, was bei der ersten Präsentation dann 2023 von 12 Patienten, die das Medikament gekriegt haben, alle 12 eine komplette Remission gekriegt haben. Also alle, der Tumor war komplett verschwunden und auch große Karzinome, auch so große Karzinome, die wir gehabt haben. Die werden dann endoskopiert, werden biopsiert und es ist kein Karzinom mehr nachweisbar. Und das war schon bahnbrechend und hat auch dieses nicht operative Vorgehen dann auch in die aktuellen Guidelines aus meiner Sicht noch mehr hervorgehoben. In der Folge, im Folgekongress dann 2024, letztes Jahr, wurden schon die ersten 49 Patienten vorgestellt, die diese Therapie gekriegt haben. Und zwei waren zum Zeitpunkt des ASCOs, der ist immer im Mai, der kommt jetzt gerade nächste Woche dann wieder in Amerika. Ich hoffe, wir sehen dann das nächste Update. Von 42 Patienten waren wieder 100% komplette Remission. 100% der Patienten haben eine komplette Eradizierung ihres Karzinoms gehabt. Mittlerweile ist es auch im New England Journal publiziert. Es gibt ein paar Lokalrezidive, aber da wissen wir auch, wenn man die später operiert, haben die kein schlechteres Outcome und viele dieser Patienten können ihren Schließmuskel dann behalten und haben eigentlich ein tolles Ergebnis. Und man sieht hier auch in den amerikanischen Guidelines, hat diese Therapie schon den Einzug gehalten, bei uns auch und ist auch in Amerika schon zugelassen, dass eben wenn Patienten dann dieses Merkmal einer MSI haben, dass sie dann eben diese Therapie erhalten über 6 Monate und wenn sie komplette Remission haben, dass sie dann nur mehr nachbeobachtet werden. Und auch in unseren Guidelines, ich habe das vorher rausgeschummelt, darum modifiziert, ist es so, dass es schon Einzug gefunden hat. Das ist relativ unikat, dass bei so einem aggressiven Karzinom eigentlich noch so wenig Daten schon so eine Substanz in die Guidelines gekommen ist, weil diese Erfolge einfach so sensationell waren. Und darum finde ich diesen Fall sehr spannend. Und der Kollege Grestan zeigt uns dann noch das MRT, das dann nach 6 Monaten war, also wie der Patient angesprochen hat. Wir sehen, das war ein Riesentumor.
Ja, meine Damen und Herren, jetzt kommt sozusagen noch die Computertomographie des Abdomens. Danke. Die Komödie des Abdomens, wir sehen noch dieses kleine Flash-Hemangiom, unverändert klarerweise. Und im Kaudal sehen Sie, dass nur mehr ein Residuum, sozusagen residuäre Veränderung hier im Bereich des Mesorektalraumes sind. Die Raumforderung selber praktisch völlig reduziert. Für das Follow-up ist allerdings die MRT wieder die Modalität der Wahl. Und Sie sehen hier im sagittalen Bild die Raumforderung praktisch völlig verschwunden und auch axial hier auf Höhe der puborektalen Schlinge noch eine geringe Asymmetrie. Und besonders sensitiv sind diffusionsgewichtete Sequenzen, so wie sie hier dargestellt sind. Und Sie sehen nur mehr im Randbereich ein minimaler Signalanstieg, der aber letztendlich nicht mehr mit aktivem Tumorgewebe korreliert. Also von Seiten der Allergie eine Komplettremission mit der Einschränkung. Wir sagen nicht immer, wir können auch molekulare Bildgebung anbieten, nicht so wie die Molekularpathologie. Das ist eine Grenze. Wir können jetzt nicht ausschließen, dass hier noch einzelne aktive Tumorzellen hier vorhanden sind.
Ja, danke für diese schöne Präsentation. Gibt es Fragen aus dem Auditorium? Gibt es Fragen aus dem Chat? Ich glaube auch nicht. Vielleicht, ja, Chirurgie bitte, Kollege Hammer.
Ich darf die Frage an den Onkologen richten. In welchem Zeitraum wird nachbeobachtet, endoskopiert und in jedem Fall Proben entnommen oder ist man da sehr großzügig oder die Gefahr eben der falsch negativen Biopsate oder die falsch negative Histo ist doch gegeben, dass man sozusagen Trugschluss ist, dass es weiterhin eine vollständige pathologische oder eigentlich radiologische oder klinische Remission ist?
Ja, das natürlich, wir machen das genau ganz eng, wie es in der Studie auch gemacht wurde. Wir machen alle 3 Monate machen wir die Kontrolle mit digital rektaler Untersuchung und Endoskopie in den ersten 2 Jahren und MRT. Alle 3 Monate, alle 6 Monate Ausbreitungsdiagnostik mit CT-Thorax-Abdomen. So sollte man es zumindest machen. Und der Patient muss natürlich, bevor er diese Therapie kriegt oder diese Maßnahme, dass er nicht operiert wird, dem zustimmen, dass er auch dieser intensiven Nachsorge sich unterzieht. Weil sonst kann man ihm nicht empfehlen, eine Watch-and-Wait-Strategie zu verfolgen, weil doch die Gefahr eines Lokalrezidivs immer wieder da ist. Aber wir wissen aus anderen Studien, aus der OPERA-Studie, dass wenn dann ein Lokalrezidiv kommt, man es dann resiziert, dann ist kein schlechteres Outcome hat, als wenn man es primär resizieren würde. Und somit kann man doch wahrscheinlich an einem großen Teil der Patienten dann den Sphinkter erhalten, das für die Lebensqualität doch essentiell ist. Schlecht fürs Geschäft der Chirurgen, aber gut im Sinn für die Lebensqualität der Patienten.
Gibt es sonst Fragen? Wenn das ja? Welche Rolle spielt die Liquid Biopsy in der Nachsorgeuntersuchung?
Also in diesem speziellen Fall, wir haben jetzt ein paar Mutationen ja gefunden, wir haben ja gesehen, eben, welche Mutationen wir detektieren konnten. Man könnte natürlich mit Liquid Biopsy versuchen, die dann auch im Verlauf noch zu monitoren. Es ist aber ehrlicherweise aus meiner Sicht noch nicht so wirklich in der aktuellen Routine angekommen, dass wir das jetzt so durchführen. Und es wird quasi bei uns jetzt nur in speziellen Fragestellungen angewandt.
In der Studie ist auch gemacht worden, wird regelmäßig Liquid Biopsy bestimmt. Ja, aber wie gesagt, das ist derzeit nur Studiensetting und noch nicht die Routine, dass wir es machen, weil wir, auch wenn es positiv wird, jetzt deswegen nicht gleich den Sphinkter resizieren, sondern wir schon das klinische.
Ich möchte noch kurz ansprechen, die Mikrosatelliteninstabilität, die wird ja bei Low und High, wird sie molekularpathologisch bestimmt. Das ist natürlich, wenn man Molekularpathologie vor Ort hat, günstig. Generell wird von Seiten der Österreichischen Gesellschaft für Pathologie empfohlen, dass bei jedem kolorektalen Karzinom zumindest eine immunhistochemische Analyse erfolgt mit den 4 Standardgenen, dass man eine Mikrosatelliteninstabilität aufspüren kann. Und wenn sie vorhanden ist, dann ist es, glaube ich, ist es obligat, dass man Low- und High-Grade bestimmen muss, weil das für die Therapie, wie wir in dem Fall sehen, aber auch bei anderen, eine ganz große Rolle spielt. Das spielt ja vor allem auch eine Rolle bei den mucinösen Adenokarzinomen, die für die Chemotherapie auch sehr schlecht ansprechen, und auch die medullären Karzinome. Bei dem Karzinom hätte man es ja eigentlich primär nicht erwartet.